Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Weise werden halt wirklich nur ganz wenige. Und mich hat einfach interessiert, warum. Was können diese wenigen, was die meisten von uns nicht können?
Kennen Sie einen weisen Menschen? Wenn ja, was zeichnet ihn aus? Was versteht man unter Weise und Weisheit? Wenn man darüber nachdenkt, dann hat Weisheit einerseits mit Sein und andererseits mit Handeln zu tun. Wir sprechen von einem weisen Mann, einer weisen Frau. Und andererseits von einer weisen Entscheidung, einem weisen Rat, einer weisen Handlung. Wir werden uns heute in Fokus inhaltlich und musikalisch mit dem Thema Weisheit beschäftigen. Frau Professor Dr. Judith Glück ist Weisheitsforscherin. Sie lehrt an der Universität Klagenfurt.
Ja, das ist nach wie vor die große Frage, was Weisheit eigentlich genau ist. Es gibt jetzt, ich würde sagen, seit bald 30 Jahren psychologische Weisheitsforschung. Und es gibt vielleicht so 10, 15 Menschen weltweit, die wirklich so schwerpunktmäßig psychologische Weisheitsforschung machen. Und ich würde sagen, jeder oder jede von denen hat eigentlich die eigene Definition. Aber wir sind jetzt gerade dabei, dass wir so eine Art Konsensdefinition finden. Also es zeigt sich jetzt doch, dass die verschiedenen Modelle eigentlich auf ein paar Gemeinsamkeiten hinauslaufen. Da sind so drei große Faktoren vielleicht zu nennen. Das erste ist das Wissen. Also weise Menschen haben natürlich ein unheimliches Lebenswissen. Die haben selber viel erlebt, die haben auch viel indirekt erlebt, indem sie erlebt haben, wie andere Menschen sich mit Erfahrungen auseinandergesetzt haben. Und die haben das nicht nur erlebt, sondern auch wirklich gezielt versucht, daraus was zu lernen, zu verstehen, was da passiert ist, und haben halt dadurch unheimlich viel auch einfach an Lebenswissen erworben. Aber das Wissen allein macht noch nicht die Weisheit. Das Zweite, was dazugehört, ist so vielleicht eine bestimmte Persönlichkeit, eine bestimmte Art, das Leben zu erleben. Also da gehört sowas dazu wie eine gewisse Offenheit, die wahrscheinlich auch hilft, Weisheitswissen zu erwerben, wenn man dadurch einfach offen auf andere Menschen zugeht, neugierig ist auf andere Perspektiven, darauf eben zu verstehen, warum jemand anderer etwas ganz anders denkt. Also viel, viel Lernfreudigkeit, viel Interesse auch an neuen Erfahrungen gehört einmal dazu, um überhaupt weise zu werden. Weise Menschen bewahren sich das auch wirklich bis ins hohe Alter oft. Und dann gehört dazu natürlich auch sowas wie Mitgefühl, dass es mir nicht egal ist, wie es anderen Menschen geht, dass ich mich auch motiviert fühle sozusagen, wenn ich Entscheidungen treffe oder wenn ich einen Rat gebe, wirklich so das Wohl von den anderen irgendwie im Auge zu haben. Und letztlich gibt es noch so eine Persönlichkeitseigenschaft, das ist so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit. Das verbinden wir oft mit weisen Menschen, dass die nicht völlig hysterisch werden, wenn es irgendein Problem gibt, sondern es eben irgendwie schaffen, so einen Schritt herauszumachen, sich das Ganze so ein bisschen von oben oder von außen anzuschauen und zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und das wiederum hat viel zu tun mit so einer Haltung von sich selber auch hinterfragen können. Also ein weiser Mensch wird nie überzeugt sein, dass er ein weiser Mensch ist. Der wird nie sagen, ich weiß jetzt alles, ich kann dir jetzt sagen, was du tun musst. Der wird immer eher versuchen zuzuhören und zu verstehen und sich auch zu fragen, was seine eigenen Gefühle bedeuten. Also so eine gewisse Selbstreflektiertheit, Selbsthinterfragung, das ist auch ein entscheidender Punkt. Und diese Elemente zusammen, also das Wissen, die Persönlichkeit und eben so eine Haltung von Selbsthinterfragung, das dürfte dann Weisheit ergeben. Ursprünglich ging die Weisheitsforschung irgendwie eher so davon aus, es gibt diese weisen Menschen und die sind irgendwie wenige und die muss man sozusagen finden. Mittlerweile sieht man das schon, wie auch generell übrigens in der Persönlichkeitsforschung, eher so, dass es sozusagen eine Verteilung gibt. Also wir alle sind manchmal weise in den Situationen, wo wir zum Beispiel eben keine sehr starken Emotionen empfinden, da fällt es uns leichter, weise zu sein. Manche Menschen aber schaffen es eben auch in schwierigeren Situationen weise zu sein. Und wenige Menschen schaffen es eigentlich fast immer weise zu sein. Das heißt, es ist sozusagen die Frage, wie viel Spektrum sozusagen an Schwierigkeit kann jemand auf weise Art abdecken. Und insofern gibt es vielleicht die perfekt weise Person eh überhaupt nicht. Aber es gibt eben manche Menschen, die flippen schon aus und drehen durch, wenn alles ein bisschen stressig wird. Und andere behalten die Ruhe eben, bis sie wirklich völlig an den Rand ihrer nervlichen Belastbarkeit geraten. Und so kann man Weisheit sozusagen schon relativ in Bezug auf bestimmte Situationen sehen, kann aber eben auch umgekehrt sagen, es gibt Situationen, da sind manche Menschen weise und andere nicht. Und wir alle sind wahrscheinlich manchmal weise.
Professor Dr. Paul Baltes und seine Kollegin Dr. Ursula Staudinger haben im deutschsprachigen Raum die Weisheitsforschung vorangetrieben. Das Fundament für Weisheitswissen wird zwischen 14 und 25 gelegt, fanden sie heraus. Wichtig sind Mentorinnen und Mentoren, die beraten, bei denen man sich abschauen kann, wie sie schwierige Situationen meistern. Tolerante, flexible und offene Menschen, die auf das Gemeinwohl bedacht sind, sagen die beiden, haben bessere Chancen, weise zu werden. Frau Prof. Dr. Judith Glück ist Psychologin. Sie kam durch einen Zufall zur Weisheitsforschung und zu Paul Baltes.
Jemand, der vielleicht was in mir gesehen hat, was ich selber nicht gesehen habe, hat mich in die Weisheitsforschung geschickt. Und zwar war das Ganze so, ich habe an der Uni Wien Psychologie studiert, dann auch promoviert und da war mein Thema noch so räumliches Denken, warum Frauen irgendwie räumliche Aufgaben anders lösen als Männer, also ganz ein anderes Thema. Und zusätzlich habe ich mich so ein bisschen mit statistischen Methoden beschäftigt. Ja, und dann hat sich's irgendwie ergeben, ich hatte dann eine Stelle an der Uni Wien, worüber ich sehr glücklich war. Dann hat sich ergeben, dass diese statistischen Methoden, mit denen ich mich ausgekannt habe, jemanden am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin interessiert haben. Und der hat dann seinem Chef den Tipp gegeben, ob er mich nicht irgendwie für eine Zeit anstellen möchte, damit sie sich diese Methoden näher anschauen können. Ja, und der Professor Paul Baltes, so der erste vielleicht wirklich weltweite Weisheitsforscher, hat dann eigentlich in mir irgendwie jemand gesehen, der vielleicht Weisheitsforschung machen sollte und mir gesagt, sie machen das Weisheitsprojekt. Und das habe ich dann gemacht über 3 Jahre in Berlin, war zuerst gar nicht begeistert, war für mich völlig neu und irgendwie auch so ein bisschen ein suspektes Thema. Aber dann, ja, hat es mich wirklich reingezogen und nicht mehr losgelassen.
Bei Weisheit habe ich persönlich nicht zuerst an die Psychologie gedacht, sondern an die Philosophie, also die Liebe zur Weisheit. Per Definition kann ein weiser Mensch zunächst einmal Zusammenhänge erkennen. Der Philosoph René Descartes hat im 17. Jahrhundert beispielsweise den berühmten Satz geprägt, «Cogito ergo sum», ich denke, also bin ich. Der griechische Philosoph Diogenes lebte teilweise in einem Fass und soll zu Alexander dem Großen gesagt haben, «Geh mir aus der Sonne», als er von diesem gefragt wurde, was er für ihn tun könne. Diogenes tat möglicherweise das, wovon Judith Glück gesprochen hat. Er kostete den Moment aus.
Weise Menschen, das sehen wir auch in unseren Studien, sind sogar vielleicht besonders gut darin, gute Gefühle auch zu genießen und auszukosten. Also die haben auch schon erlebt, dass das Leben gar nicht so lustig sein kann und deswegen können sie es auch genießen. Also wir haben so ein Zitat einer Teilnehmerin in einer Studie zum Beispiel, die gesagt hat, wenn ich da aus dem Fenster schaue, die hat da oben am Berg gewohnt, irgendwo in Oberkärnten, wenn ich da aus dem Fenster schaue und ich sehe die Sonne da auf den Bergen, das ist einfach so schön und da bin ich so glücklich und so dankbar. Also das dürfte auch ein Teil von Weisheit sein, gute Gefühle einfach auch zu haben und auszukosten. Also weise Menschen sind durchaus nicht irgendwie immer eisern logisch und hinterfragen jedes Gefühl, aber sie hinterfragen eben die Gefühle, die es ihnen vielleicht schwer machen, auch in schwierigen Situationen auf andere einzugehen.
Wie hängen Weisheit und Intelligenz zusammen? Überlegen Sie selbst, ob Sie glauben, dass hochintelligente Menschen zwangsläufig als weise gelten. Für ihre Studie hat Judith Glück nach weisen Menschen gesucht und sich den Zusammenhang zwischen Weisheit und Intelligenz genauer angeschaut.
Das eine ist, wir haben eben die Leute, die uns Leute genannt haben, die sie als weise betrachten, haben wir natürlich auch gefragt, warum. Und es gibt auch viele, also nicht viele, aber doch einige andere Studien, die sich angeschaut haben, warum Menschen eben jemanden als weise betrachten oder was Menschen allgemein mit Weisheit assoziieren. Da gibt es so ein paar Faktoren, die immer wieder kommen, je nachdem auch ein bisschen, wie man fragt. Aber einer ist eben so dieses Gutes für andere tun oder auch für größere Gruppen tun. Also wenn man so Leute fragt, einfach nur, wer sind für sie die weisesten Menschen? Dann gibt es so bestimmte Figuren, die immer wieder kommen. Also Jesus, Gandhi, Mandela wird öfter genannt, Mutter Teresa ist so ein typisches Frauenbeispiel. Das sind alles Menschen, die letztlich irgendwie die Welt verändert haben und zwar irgendwie zum Guten für viele andere Menschen. So kann man es vielleicht ganz gut sehr vereinfacht sagen. Das heißt, eine Basisannahme sozusagen ist, dass weise Menschen Gutes tun, nicht nur sich selber, sondern vielen anderen. Und dann gibt es darüber hinaus aber auch so ein bisschen Ideen, wie sie das tun. Das hat eben oft so was mit Frieden, mit Friedlichkeit zu tun, friedlichem Protest auch in den genannten Fällen, mit eben auch, wenn man dann eher so auf persönliche Begegnungen mit weisen Menschen geht, dann geht es eben oft auch um zuhören können, sozusagen den anderen wahrnehmen, offen sein dem anderen gegenüber, ihn so wahrnehmen, wie er wirklich ist, Mitgefühl zeigen. Und wenn es um das eigene Leben geht, dann eben sowas wie ein gutes Leben führen, aber in dem Sinn, dass für einen selber gut ist. Also mit sich selber irgendwo im Reinen sein. Das ist sowas, was Menschen oft beschreiben, wenn sie von weisen Menschen reden. Ja, und das andere Thema war jetzt die Intelligenz. Gemessen gibt es keinen wirklich engen Zusammenhang zwischen Intelligenz und Weisheit, wobei es eher sowas wie ein Schwellenmodell sozusagen sein dürfte. Also man muss schon in der Lage sein, einigermaßen komplex zu denken, weil eben gerade die Probleme, die Weisheit erfordern, typischerweise kompliziert sind, viele unterschiedliche Aspekte beinhalten. Gerade deswegen sind sie ja so schwierig. Das heißt, die brauchen ein gewisses Maß an Intelligenz, um überhaupt sozusagen so ein Problem überblicken zu können. Aber darüber hinaus dürfte es nicht so sein, dass je intelligenter, desto weiser. Es gibt Menschen, die hochintelligent sind und sehr wenig weise. Und es gibt Menschen, die sehr weise sind und, sagen wir mal, nur mittelintelligent. Also es dürfte kein ganz klarer Zusammenhang sein.
Die Weisheitsforscherin hat 3 große Studien durchgeführt und begleitet, um mehr über das Thema zu erfahren.
Heute weiß die Wissenschaft schon recht viel, würde ich sagen. Wobei so ein Thema immer noch ist, wie kann man das überhaupt messen? Weil für unsere Forschung müssen wir ja auch Weisheit messen können. Da gibt's immer noch viele Diskussionen. Was ich damals gemacht habe, wie ich in Berlin war, das hat aufgebaut auf einer ganz spannenden Studie, die die vorher schon gemacht hatten. Da haben sie nämlich gezeigt, dass Menschen weiser antworten auf so schwierige Lebensprobleme, wenn sie sich vorher mit jemand anderem drüber austauschen können, der und dann auch ein bisschen Zeit haben, drüber nachzudenken, über diesen Austausch. Aber witzigerweise auch, wenn sie sich nur vorstellen, sich mit jemandem auszutauschen. Das ist an sich eine ganz spannende Sache. Wir haben vielleicht alle in uns drin ein bisschen mehr Weisheit, als wir normalerweise nutzen. Wenn man so ein schwieriges Problem vor sich hat, lohnt es sich oft schon einfach, sich zu fragen, was würde X und was würde Y dazu sagen. Also das haben die in dieser Studie gezeigt. Und meine Studie sollte dann darauf aufbauen, ist aber ganz lustig schiefgegangen eigentlich, weil Paul Baltes davon ausgegangen ist, man müsste auch dann weiser sein können, wenn man einfach beschließt, ich versuche jetzt mal weise zu sein. Also was ich in meinem Projekt gemacht habe, relativ aufwendig, war eben Menschen aufzufordern, letztlich jetzt versuchen sie mal eine weise Antwort zu geben und ihnen dann eben wieder so Lebensprobleme vorzulegen, hat sich gezeigt, es funktioniert nicht. Also das war für mich gar nicht ganz untraumatisch damals irgendwie als junge Postdoktorandin in diesem Projekt. Man macht eine riesengroße Studie mit viel Aufwand und dann kommt heraus nichts. Also kein Unterschied zwischen denen, die versucht haben, weise zu antworten und denen, die versucht haben, intelligent zu antworten. Das war die Vergleichsbedingung. Und denen, die gar keine besondere Anweisung hatten. Wobei wir dann draufgekommen sind, woran das liegt. Nämlich daran, dass für manche Menschen in der Studie diese Anforderung, weise zu antworten, geradezu eine Zusatzauflage war, die es noch schwieriger gemacht hat. Die sind tatsächlich unweiser geworden, weil es so schwierig für sie war, sich vorzustellen, also neben dem, was sie sich zum Problem gedacht haben, dann auch noch drüber nachzudenken, was ist da jetzt weise und was wäre eine weise Antwort. Also einige wurden tatsächlich schlechter statt besser durch diese Instruktion, während andere, die eh schon relativ weise waren, auf diese Anweisung hin tatsächlich noch ein bisschen weiser antworten konnten. Also auf den zweiten Blick haben wir dann eben herausgefunden, Weisheit auf Befehl funktioniert wahrscheinlich nur für manche Menschen, die eh schon relativ weise sind. Das haben wir 2006 veröffentlicht, aber ja, also was mich dann in der Weisheitsforschung besonders interessiert hat, war so die Frage, wie entwickelt sich das? Warum werden manche, wenige leider, Menschen so besonders weise im Laufe ihres Lebens? Viele schaffen es irgendwie zufrieden zu sein, ein gutes Leben zu führen. Manche schaffen das auch nicht, manche sind verbittert und unglücklich. Weise werden halt wirklich nur ganz wenige. Und mir hat einfach interessiert, warum? Was können diese wenigen, was die meisten von uns nicht können? Und da haben wir dann so ein Modell postuliert, dass es eben darum geht, einerseits Lebenserfahrungen zu machen, mit denen aber sich auf eine bestimmte Art auseinanderzusetzen, die eben wieder was mit Offenheit zu tun hat, mit Selbstreflexion, mit so einer Bereitschaft, auch die eigenen Gefühle genau anzuschauen, aber auch dann adäquat zu regulieren. Das heißt, nicht jedes Gefühl immer rauszulassen, aber jedes Gefühl immer wahrzunehmen. Wir haben eben so ein paar Faktoren postuliert, wo wir gesagt haben, wenn man die hat in höherem Maße, dann hat man auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, was zu lernen aus den Dingen, die man so erlebt. Und das war eben dann mein erstes größeres Weisheitsforschungsprojekt hier in Klagenfurt, vom FWF großzügig gefördert, wo wir dann eben versucht haben, dieses Entwicklungsmodell von Weisheit so ein bisschen zu testen und gleichzeitig uns auch ein bisschen eben mit der Frage zu beschäftigen, wie kann man Weisheit wirklich messen? Das ist so ein nach wie vor nicht ganz gelöstes Problem. Und da haben wir eben Leute dann interviewt. Wir haben nach Menschen gesucht, die von anderen als besonders weise gesehen wurden. Das war schon einmal die erste Herausforderung. Wir haben gesagt, wenn Weisheit so selten ist, hätten wir gern ein paar mehr weise Menschen in unserer Stichprobe und haben daher gesagt, wir suchen Menschen, die jemanden kennen, den sie als weise empfinden, und dann versuchen wir, diese weisen Menschen zu kontaktieren. Das hat ganz gut funktioniert, hatte auch so seine Eigenheiten. Da gibt es dann auch Leute, die anrufen und sagen, ich bin weise, ich bin die, die sie suchen. Dann muss man leider darauf sagen, ja, das war aber nicht die Aufgabenstellung sozusagen, jetzt müsste sie jemand anderer nennen. Aber wir haben doch 47 Menschen gefunden, die uns von jemand anderem als weise genannt wurden und die dann auch bereit waren mitzutun. Und halt auch viele andere Menschen, die einfach so als Vergleichsgruppe sozusagen dabei waren. Und dann haben wir die eben befragt über schwierige Ereignisse in ihrem Leben und haben sie erzählen lassen, was ist da passiert, wie haben sie das damals erlebt, wie denken sie heute drüber, haben sie was daraus gelernt. Und haben dann so in diesen Interviews, in diesen Geschichten, die oft wirklich sehr spannend und dramatisch waren, auch gesucht nach so Hinweisen eben auf diese Art, wie wir glauben, dass Menschen weise mit solchen Herausforderungen umgehen. Und dann haben wir eben geschaut, ob diese Ressourcen, diese Weisheitsentwicklungsressourcen, die wir da erwarten, ob die auch tatsächlich dann was mit wirklich gemessener Weisheit zu tun haben, was tatsächlich ganz schön auch so herausgekommen ist. Aber jetzt vielleicht eben zur Messfrage, wie kann man Weisheit messen? Also, da sagen spontan viele Menschen gar nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das messen kann. Versucht wird es immer wieder, weil wir ja, um Forschung zu machen, irgendwie messen können müssen. Das eine, was es gibt, sind so Fragebögen, wo man dann so Aussagen wie, ich versuche immer alle Perspektiven auf ein Problem zu berücksichtigen oder ich habe ein Gefühl von Frieden in meinem Leben. Solche Aussagen, denen soll man halt dann mehr oder weniger stark zustimmen. Und je stärker man zustimmt, als desto weiser gilt man dann. Das ist halt ein bisschen eine fragliche Geschichte. Vor allem, es gibt ein Beispiel, Aufgabe oder Frage, wo man das ganz gut zeigen kann. Die lautet so ungefähr, ich kann meine subtilen Gefühle gut einordnen oder so ähnlich. Also bin mir meiner subtilen oder unterschwelligen Gefühle sehr bewusst. Wenn man sich jetzt jemand vorstellt, der sich seiner unterschwelligen Gefühle sehr wenig bewusst ist, dann wird die Person das aber wahrscheinlich nicht wissen, weil sie die Gefühle ja eben nicht wahrnimmt. Das heißt, die würde dann sagen, ja, das ist kein Problem, meine unterschwelligen Gefühle habe ich voll im Griff. Während eine sehr weise Person, die vielleicht wirklich weiß, wie schwierig das oft ist, überhaupt zu wissen, was man eigentlich empfindet, wenn Gefühle widersprüchlich oder ungewollt sind. So eine Person würde dann vielleicht auf dieser Skala eher so ankreuzen, naja, stimme eher zu oder stimme vielleicht zu. Das heißt, die würde sich letztlich als weniger weise beschreiben, als jemand, der weniger weise ist, aber ein gesundes Selbstvertrauen hat. Und das heißt eben grundsätzlich, nachdem eben diese selbstkritische Haltung ein Teil von Weisheit ist, ist es schon einmal einfach schwierig, Leute so mehr oder weniger zu fragen, wie weise sind sie? Ja, weil die dann am stärksten zustimmen, sind uns wahrscheinlich ein bisschen verdächtig. Das heißt, die Fragebögen sind eben mit diesem Problem irgendwie behaftet. Die andere Variante sind die sogenannten Open-Ended Performance Tasks, also wirklich so Leistungsaufgaben. Das sind eben, wie vorher schon kurz erwähnt, so kurze Probleme häufig, die man verwendet, wo man Leuten so eine kleine Geschichte erzählt. Zum Beispiel ein 15-jähriges Mädchen will sofort von zu Hause ausziehen. Und dann wird so die Frage gestellt, was könnte man in so einer Situation bedenken und tun? Und dann lässt man die Leute einfach laut denken, alles dazu sagen, was ihnen dazu einfällt. Das wird dann aufgenommen, wird nachher irgendwie abgeschrieben und wird dann von trainierten Menschen ausgewertet und so eingeschätzt in Bezug auf verschiedene Kriterien. Also zum Beispiel eben, wie viel Wissen zeigt diese Person über Jugendliche, über Möglichkeiten, wie man mit Jugendlichen umgehen kann und so weiter. Wie sehr ist die Person sich dessen bewusst, dass Menschen sehr unterschiedliche Werthaltungen und unterschiedliche Lebensumstände haben können und berücksichtigt es bei dem, was sie sagt? Also wenn jemand einfach nur sagt, das geht nicht unter keinen Umständen, ist das wahrscheinlich keine besonders weise Antwort. Wie sehr ist die Person auch in der Lage zu berücksichtigen, dass es da keine fixen, besten Lösungen gibt, sondern man viele verschiedene Dinge überlegen muss? Also wie sehr ist sie sich der Unsicherheit bewusst, ist auch so ein Faktor von Weisheit. Das funktioniert schon ganz gut, kann man technisch sozusagen ganz gut machen, kommt man dann zu so einer Art Weisheitswert. Das Problem mit diesem Ansatz ist, dass es Leute gibt, nicht so wenige, die im Labor, wie wir so schön sagen, also in einem Interview mit einer Psychologin, da sehr gescheite Sachen sagen können. Während wenn sie selber in ihrem wirklichen Leben mit ihrer eigenen 15-jährigen Tochter dasselbe Problem hätten, würde es vielleicht völlig anders ausschauen. Das heißt, in Wirklichkeit, in der Realität brauchen wir Weisheit genau dann, wenn es richtig schwierig wird. Wenn wir ganz stark emotional involviert sind und wenn eine Situation uns direkt betrifft. Und das kann ich natürlich im sogenannten Labor halt ganz schwer messen. Ich kann ja Leute nicht in solche Situationen bringen, nur um ihre Weisheit zu messen. Das heißt, das ist so das Problem, vor dem wir nach wie vor stehen. Was wir eben immer wieder versuchen und auch andere Kolleginnen und Kollegen, ist, dass man Leute eben nach realen Lebensproblemen in ihrem wirklichen Leben fragen. Also eben zum Beispiel, haben Sie einmal einen wirklich schwierigen Konflikt gehabt? Und dann lässt man sich erzählen, was war der Konflikt und wie glauben Sie, hat sich die andere Person gefühlt? Ist zum Beispiel eine sehr spannende Frage. Da sagen manche Leute dann, puh, keine Ahnung. Manche Leute können das ganz gut einschätzen. Also da kann man schon ein bisschen sehen, wie sehr jemand auch so seine Person, seine Perspektive reflektiert kann. Aber da haben Sie wieder das Problem, der eine erzählt Ihnen eine ganz schwerwiegende Ehekrise, die in der Scheidung geendet hat. Der andere erzählt Ihnen einen Konflikt mit dem Nachbarn, weil von dem Kirschbaum schon wieder der Ast über den Zaun gewachsen ist. Und das kann man dann auch wieder unheimlich schwer vergleichen. Also das ist auch dann, wenn es ums eigene Leben geht, ist halt wieder der Vergleich sehr, sehr schwierig. Aber wir arbeiten daran, wir und andere, und ich glaube schon, wir nähern uns jetzt immer mehr Wegen, wie man Weisheit noch besser messen kann. So eine ganz simple Sache, die hat ein Kollege in Kanada zuerst probiert, und das wollen wir jetzt auch gern weiterentwickeln, ist, dass man Leute nicht fragt, so eben, wie sind sie generell sich ihrer subtilen Gefühle bewusst, sondern man sagt ganz konkret, denken sie an eine schwierige Situation, die es in ihrem Leben gegeben hat, und dann sagen sie dann in Bezug auf die Situation, wie sehr sie ihre eigenen Gefühle irgendwie berücksichtigt haben. Da kommen dann schon ganz andere Sachen heraus, wenn man dann eben erst merkt, genau in den Situationen die Weisheit brauchen, ist es oft schwieriger, als wenn man das so allgemein beurteilt. Ein anderer Ansatz, den ich sehr spannend finde, ist, dass man Leuten schon sozusagen Problemsituationen vorgibt, aber die zum Beispiel viel emotionaler gestaltet, indem man zum Beispiel Filmausschnitte vorspielt oder so, wo jemand in einem wirklich schwierigen Dilemma drinnen ist, wo die auch stark emotional sind, wo man auch so irgendwie mit hineingezogen wird und Leute dann fragt, wie würden Sie mit der Situation umgehen oder wie sollte die Person mit der Situation umgehen? Da, glaube ich, ist einiges zu machen, wo man einerseits doch das Problem für alle gleich hält und andererseits aber eben die Emotionen mit hineinholt.
Kommen wir noch einmal zur Frage nach dem 15-jährigen Mädchen, das heiraten will. Welche Antwort sahen die Wissenschaftler als weise an? Eine differenzierte. Es kommt auf die Umstände an. In welchem Kulturkreis lebt das Mädchen? Vielleicht ist es dort üblich, dass Frauen früh heiraten. Oder ist es die erste Liebe und ist die überschwängliche Reaktion so zu begründen? Möglicherweise ist das Mädchen aber auch sterbenskrank. Weise Menschen gehen der Frage auf den Grund, sie sind offen für mehrere Möglichkeiten, offen für kulturelle Unterschiede.
Also es gibt schon viele Leute, die sagen, dass eben Buddhismus als sozusagen eine Denkweise besser geeignet ist, sozusagen Menschen weiser zu machen als andere Religionen. Grundsätzlich gibt es natürlich auch große Unterschiede zwischen Kulturen darin, was die überhaupt unter Weisheit verstehen. Also da gibt es einiges an Forschung dazu, dass zum Beispiel sowas wie dieses Bescheidensein, dieses sich zurücknehmen, dieses eben nicht mit Ratschlägen irgendwie andere überfallen, in eben so östlichen Kulturen noch stärker im Vordergrund von Weisheit steht als bei uns. Und dass dort sowas wie Wissen weniger mit Weisheit assoziiert wird als bei uns. Also da gibt es schon einiges an Unterschieden.
Ich habe manchen Kratzer abgekriegt. Zu sagen, es war halb so schlimm, das wäre gelogen. Ich habe längst nicht immer nur gesiegt. Die Pose hat darüber weggetrogen. Mag sein, er hing mir mal zum Halse raus, der Wirbel, den ich machte. Doch wenn ich ehrlich bin, ich ließ nichts aus, wenn es Schlagzeilen brachte. 60 Jahre kein bisschen weise, ausgeharrten schade nichts gelernt. 60 Jahre auf dem Weg zum Kreise und doch 60 Jahre davon entfernt. Mitunter wäre ich gerne abgehauen. Auf heißen Kohlen habe ich manches Mal gesessen. Dass ich dann blieb, das war nicht Selbstvertrauen, sondern die Angst, man könnte mich vergessen. Denn dickes Fell, das hatte ich früher nicht. Ich hab's mir wachsen lassen. Es wuchs mir wie die Knitter im Gesicht und die Sorge, was zu verpassen. 60 Jahre und kein bisschen weise, aus gehabtem Schaden nichts gelernt. 60 Jahre auf dem Weg zum Greise und doch 60 Jahre davon entfernt. Du, mein Kind, findest das attraktiv. Für dich sind Falten gleichbedeutend mit Erfahrung. Du liegst bei jungen Männern, sagst du, schief. Und das gibt meiner Eitelkeit noch Nahrung. Du sagst, du wärst nicht oberflächlich, wie du scheinst. Was soll ich von dir halten? Denn reife Kind, wenn du die wirklich meinst, hat nichts zu tun mit Falten. 60 Jahre und kein bisschen weise, aus gehabtem Schaden nichts gelernt. 60 Jahre auf dem Weg zum Greise und doch 60 Jahre davon entfernt. 60 Jahre und kein bisschen weise, aus gehabtem Schaden nichts gelernt. 60 Jahre auf dem Weg zum Reise und doch 60 Jahre davon entfernt.
Fokus. Wissen auf Höhe der Zeit.
Das Fundament für Weisheit wird in der Jugend gelegt. Wir können aber auch weiser werden. Insofern ist Weisheit auch eine Frage des Alters. Und sie ist lernbar, sagt Weisheitsforscherin Judith Glück.
Also Weisheit ist sicher teilweise lernbar. Die Menschen, die gut sind im Weisesein, sind ja auch nicht damit geboren. Man kann diese Weisheitsressourcen schon durchaus ein bisschen trainieren, die uns eben helfen, mit Situationen auf weise Art fertig zu werden. Ein Problem, das wir heutzutage alle manchmal haben, ist, dass wir über E-Mail oder andere soziale Medien oft viel zu schnell Dinge schreiben, die gar nicht so besonders weise sind. Ich kriege eine E-Mail, ich ärgere mich und ich antworte spontan und lasse meinen Ärger raus. 2 Stunden später tut's mir leid. Da kann man ganz leicht trainieren, simple Strategien, wie zum Beispiel, wenn ich merke, ich ärgere mich, dann lege ich das E-Mail garantiert erst einmal 2 Stunden auf Eis. Schau dann noch einmal an, was ich geschrieben habe. Das Schreiben hat ja vielleicht schon einen gewissen erleichternden Effekt, aber man schickt es halt nicht ab, sondern schaut dann später noch mal drauf. Das sind sozusagen simple Techniken, mit denen man sich so auch im Verhalten nach außen ein bisschen weiser machen kann, aber auch für sich selber lernen kann, eben solche Gefühle wahrzunehmen, aber nicht unmittelbar vielleicht danach zu reagieren. Und da gibt's überhaupt viele Möglichkeiten, wenn man so auf die eigenen Gefühle ein bisschen mehr schaut. Also schaut, warum habe ich jetzt schon wieder Magenschmerzen, wenn ich an diese Sitzung morgen denke? Okay, das hängt damit zusammen, dass Person X wieder dort sein wird. Da kann ich jetzt immer noch sehr unweise sagen, das liegt einfach daran, dass Person X eine unmögliche Person ist. Oder ich kann mich fragen, worum geht's denn da eigentlich? Also was genau ist eigentlich mein Problem? Ist es wirklich das Problem von Person X oder ist es vielleicht mein Problem? Oder ist es ein Problem, dass irgendjemand anderer immer nur Person X zuhört und nicht mir? Also einfach sich so ein bisschen zu fragen, was die eigenen Gefühle eigentlich bedeuten. Da kann man viel über sich selber lernen, aber eben auch so über das Leben an sich. Das ist so eine Möglichkeit. Generell bei Konflikten, dass man versucht, wirklich einmal sich zu überlegen, wie sieht das vielleicht die andere Person? Oder dass man sich sagt, was würde ich jetzt jemand anderem sagen, der das Problem hätte, das ich gerade habe? Das reicht oft schon aus, um eine andere Perspektive einzunehmen. Also so verschiedene Möglichkeiten, so aus der unmittelbaren Ich-Perspektive so ein bisschen rauszusteigen. Da kann man dann schon durchaus ein bisschen trainieren, Dinge mit mehr Gelassenheit und mit breiterer Perspektive zu sehen.
Ist Weisheit eine Frage des Alters?
Bis zu einem gewissen Grad schon, denke ich. Also der eine Punkt ist natürlich, Lebenserfahrung haben die meisten Menschen zunehmend mehr, je älter sie werden. Das ist, man kann auch schon als junger Mensch viel erlebt haben oder als alter Mensch wenig. Aber im Durchschnitt ist natürlich schon so, dass unsere Erfahrungen einfach im Lauf des Lebens halt kommen. Und dazu kommt, das sehen auch, glaube ich, viele Menschen auch aus der eigenen Erfahrung so, dass gerade so die Erfahrungen so ab dem mittleren Lebensalter häufiger werden, die einem vielleicht besonders viel Weisheit beibringen können. Nämlich so Erfahrungen der eigenen Grenzen. Dass man einfach lernt, dass es Dinge gibt, die kann man nicht beeinflussen. Dass man manchmal auch sagen muss, okay, da kann ich jetzt nichts tun. Dass man so ein bisschen zurückstecken muss. Und diese Erfahrungen sind eher geeignet, einem sozusagen Weisheit beizubringen, als die, wo man alle seine Ziele eh perfekt erreicht und sich eigentlich nicht weiter irgendwas fragen muss. Und deswegen denke ich schon, dass Weisheit mit dem Alter eher kommt. Es gibt auch zum Beispiel Leute, die sagen, dass Psychotherapie an sich etwas ist, was Menschen weiser macht. Weil viele Ziele von Psychotherapie, zum Beispiel besser zu verstehen, warum man in bestimmten Schwierigkeiten ist oder sich besser in andere einfühlen zu können, sind durchaus einfach auch Weisheitsfaktoren. Aber auch so, wie gesagt, im direkt eigenen Leben kann man, glaube ich, schon eben dieses Perspektiven einnehmen und so weiter trainieren, wenn man das denn möchte. Was man auch zum Beispiel sich anschauen kann, sind so Achtsamkeitstrainings, nicht? Wo man auch lernen kann, sozusagen ein bisschen im Moment zu bleiben, nicht immer alles gleich zu interpretieren, sondern sich einfach mal anzuschauen, was ist eigentlich los. Auch so ein bisschen die Perspektive aus der momentanen emotionalen Situation herauszunehmen. Also ich glaube, vieles, was so als Entspannungstrainings, Achtsamkeitstrainings und so weiter läuft, kann man durchaus auch als Weisheitstrainings ansehen. Und dann haben wir irgendwie gesagt, um wirklich genau zu prüfen, dieses Modell, das ja eben besagt, durch ein schwieriges Ereignis kann ein Mensch weiser werden, wenn er es auf eine bestimmte Art bewältigt, müsste man eigentlich eine Längsschnittstudie machen, wo man also Leute über viele Jahre sozusagen immer wieder befragt, über die Situationen in ihrem Leben in letzter Zeit und was sich verändert hat, wo man eigentlich jedes Jahr misst, ob sich Weisheit verändert hat und auch fragt, ob irgendwas Besonderes passiert ist. Und das war dann eigentlich das zweite große Projekt, dass wir so eine Langzeitstudie angefangen haben. Also da haben wir über 100 Menschen jetzt, die wir jedes Jahr einmal anschreiben. Am Anfang haben wir sie so mit unendlich vielen Weisheits- und sonstigen Messungen belästigt. Und jetzt schreiben wir ihnen nur jedes Jahr einmal einen kurzen Brief, wo wir so fragen, ist im letzten Jahr in ihrem Leben was Besonderes passiert? Und sie dann eben auch bitten, einen kurzen Weisheitsfragebogen auszufüllen. Und wenn was passiert ist, uns das eben genauer zu beschreiben. Da gehen wir jetzt, glaube ich, ins fünfte Jahr inzwischen und hoffen aber, dass es mindestens über 20 Jahre oder so geht und wir dann schon auch deutliche Veränderungen sehen können. Ja, und die jetzt laufende Studie, da geht es um ein bisschen was anderes, nämlich um Weisheit im Berufskontext. Gibt nämlich inzwischen sehr spannende Forschung, von einem, insbesondere auch wieder vom Kollegen Grossmann in Kanada angefangen, der zeigt, dass Weisheit nicht, wie man irgendwie ursprünglich geglaubt hat, eigentlich eben so eine Eigenschaft von wenigen Personen ist. Also es gibt diese wenigen weisen Menschen und wir anderen sind eh hoffnungslos, sondern wir alle sind manchmal weise in unserem Leben. Das haben wir auch schon manchmal in Studien gesehen, dass wir Leute gefragt haben direkt, wann waren Sie einmal weise? Und da kann fast jeder ein, zwei, drei Dinge erzählen aus dem eigenen Leben, wo man wirklich einmal was Weises getan hat. Das heißt, Weisheit hängt durchaus auch stark von Situationsfaktoren ab. Manchmal ist man eben in einer Situation, wo man es wirklich schafft, sozusagen die Ruhe zu bewahren, den Überblick zu bewahren, auf andere Menschen einzugehen und wirklich irgendwie weise zu handeln. Und in anderen Situationen schafft man es einfach überhaupt nicht. Und dann ist natürlich so die naheliegende Frage, woran liegt das? Also was sind das für Eigenschaften jetzt von Situationen, die Weisheit eben begünstigen können? Und uns hat das Ganze eben dann noch im Berufskontext interessiert. Speziell zwei Berufsgruppen, nämlich die Lehrer, Lehrerinnen einerseits und Manager und Managerinnen andererseits. Das heißt, uns hat interessiert, wann, in welchen Situationen und was ist überhaupt Weisheit in diesen zwei Berufen? Was ist ein weiser Lehrer oder eine weise Lehrerin? Was tun die? Und dann auch, woran liegt es? Woran liegt es vielleicht auch, wenn man in einem Beruf selten die Möglichkeit hat, weise zu sein? Das ist das Projekt, das wir jetzt gerade machen, wo wir eben im ersten Schritt nach weisen Lehrern und Lehrerinnen gesucht haben und Managern, Managerinnen und die dann auch gefragt haben, wann waren sie mal sehr weise und wann waren sie mal sehr wenig weise in ihrem Leben, um eben so Faktoren herauszufinden, die eben Weisheit da auch beeinflussen können. Ist noch viel zu tun, aber es gibt schon ein paar ganz spannende Erkenntnisse. Eine Erkenntnis in beiden Berufsgruppen, die letztlich auch relativ viel Sinn macht, ist, dass die Leute sagen, meine Weisheit hat sich erst entwickelt. Also bei den Geschichten, wo sie besonders unweise waren, waren sie oft einfach noch sehr jung oder sehr, sehr kurz im Beruf und haben einfach eine schwierige Situation nicht gut bewältigt. Und interessant ist dann, in diesen Situationen, die sie gut bewältigt haben, kommen schon so ein paar Faktoren immer wieder. Also gerade bei den Lehrerinnen ist es vielleicht besonders interessant. Das hat oft viel damit zu tun, wirklich in Beziehung gewesen zu sein. Also wir haben dann auch eine große Befragung von Schülerinnen, Schülern und ehemaligen Menschen, die mal in der Schule waren, also es betrifft uns eh alle, gefragt, wann war mal ein Lehrer, eine Lehrerin weise in ihrer eigenen Erfahrung. Und da haben wir viele schöne Geschichten auch bekommen. Da geht es eben oft darum, dass jemand in einer schwierigen Situation dann wirklich sich auch sozusagen als Mensch gezeigt hat. Also nicht so nach dem Lehrbuch sozusagen einfach runtergearbeitet hat, was da zu tun ist, sondern persönlich als Mensch gezeigt hat, dass man die Schüler, Schülerinnen wahrnimmt, dass man die als Menschen erlebt, dass man Mitgefühl mit denen hat, dass man einfach in einer Beziehung ist. Das war so ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt, der lustig war, der gerade in diesem Schulkontext öfter vorgekommen ist, war auch so ein bisschen Regeln oder Grenzen dann auch einmal weit auszulegen, wenn es eben darum geht, dass ein Schüler irgendwas gerade dringend braucht, dann eben auch Dinge zu tun, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so ganz im Rahmen der Vorschriften sind, weil man eben da Prioritäten sieht, die dann noch ein bisschen anders liegen. Also das war auch letztlich ein bisschen das, was uns interessiert hat, ob eben ein System, das ja natürlich existieren muss, das einfach vorgibt, was ein Lehrer oder eine Lehrerin zu tun hat, welches Wissen vermittelt werden muss und so weiter, ob das manchmal eben auch hinderlich sein kann, dem Ausdruck von Weisheit.
Kann's?
Ja, denke ich schon. Also wahrscheinlich in fast jedem Beruf. Warum ist man sozusagen als Mathematiklehrerin jetzt nicht in der Lage, Weisheit voll auszuleben, weil eigentlich erwartet wird, dass man sozusagen Mathematik unterrichtet. Und das heißt, ich muss da immer schon Kompromisse machen zwischen dieser ganz basalen Ebene des Wissensstoffs, den ich zu vermitteln habe, zwischen andererseits Anforderungen von Direktion, von Eltern, von den SchülerInnen selber. Da muss ich meine eigenen Gefühle natürlich auch eben stark irgendwo unter Kontrolle haben oder mir derer bewusst sein. Und das macht natürlich auch viele Einschränkungen aus. Also man kann, wenn Sie sich einen Guru auf dem Berg vorstellen, dann hat sich der leichter, irgendwie großartig Weisheit von sich zu geben, als eine Lehrerin im Mathematikunterricht.
Gab es bei den Manager, Managerinnen auch schon Erkenntnisse?
Ja, das war auch sehr spannend. Die haben irgendwie öfter auch davon geredet, dass sie sozusagen auch finden mussten, was für sie selber der richtige Weg war. Also da ist so die klassische Geschichte irgendwie, die haben halt angefangen, so ganz hoch motiviert irgendwie ihren Job da zu machen, sich da voll hineinzuhauen sozusagen und haben dann einfach gemerkt mit der Zeit, dass sie doch nicht grenzenlos belastbar sind, dass sie eben auch manche Teile ihrer Tätigkeit ausgesprochen schwierig finden. Einer hat so einen Job gehabt, wo er häufig Menschen kündigen musste und hat das irgendwie eine Zeit lang mit so einem gewissen Zynismus halt durchgezogen und dann irgendwann das Gefühl gehabt, eigentlich hält er das ganz schlecht aus und eigentlich möchte er das nicht mehr. Und irgendwie haben da relativ viele von denen dann drüber geredet, wie sie auch ein bisschen ihr Leben verändert haben, wie sie sich in Bereiche begeben haben, wo sie ein bisschen langsamer entscheiden können, ein bisschen mehr nachdenken können, ein bisschen weniger irgendwie anderen Menschen antun können sozusagen und haben dann gute Wege oft gefunden, wie sie eigentlich sozusagen Gutes tun können in ihrer Position. Das war jetzt mal sozusagen nur eine Pilotstudie. Im nächsten Schritt machen wir jetzt irgendwie eine größere Studie. Es waren so um die 20 pro Gruppe. Also wir hatten jeweils noch Vorstudien in Form von Masterstudien, wo nochmal so eine ähnliche Anzahl irgendwie befragt wurde. Also jetzt noch nicht die riesengroße und repräsentative Stichprobe, aber doch eben einiges an sehr spannenden Geschichten.
Entscheiden Gruppen zwangsläufig weiser als Einzelpersonen?
Also da gibt es ganz schöne Studien, die letztlich nicht wirklich im engeren Sinne Weisheit, sondern oft eher sowas wie halt gute Entscheidungen untersucht haben. Aber ich glaube, das lässt sich direkt übertragen. Da gibt es immer so Wettbewerbe auf amerikanischen Landwirtschaftsmessen. Da müssen alle erraten, wie schwer irgendein Ochse ist, der da irgendwo gezeigt wird. Und dann darf jede einzelne Person irgendwie einen Tipp abgeben und dann wird eben geschaut, wer am nächsten dran ist, der hat dann gewonnen. Es ist 100 Jahre alt wahrscheinlich, die Studie. Da hat jemand sich das systematisch angeschaut und festgestellt, dass der Durchschnitt aller abgegebenen Schätzungen meistens noch genauer das Gewicht des Ochsen richtig ergeben hat, wie der beste Experte oder die beste Expertin in der Gruppe. Und das wurde dann in verschiedenen Studien in neuerer Zeit so ein bisschen weiterverfolgt. Gruppen sind nämlich keineswegs immer gescheiter als Einzelpersonen. Sie können ja alle Arten von Gruppeneffekten haben. Wenn eine Person die Gruppe dominiert und diese Person ist nicht so besonders gescheit, dann werden häufig alle Gruppenmitglieder sich brav anschließen und die Gruppe wird um nichts gescheiter sein als diese eine Person. Das heißt, eine Gruppe kann dann weise sein, wenn die einzelnen Mitglieder der Gruppe erstens einmal unterschiedliches Wissen haben, unterschiedliche Hintergründe haben, unterschiedliche Perspektiven. Weil wenn die alle eh das Gleiche wissen, dann brauche ich eigentlich nur einen fragen. Aber zweitens gehört dann eben dazu, dass die Gruppe auch sozusagen eine Kultur entwickelt, wo diese Unterschiedlichkeit wertgeschätzt wird und genutzt wird. Das heißt, dass ich wirklich allen zuhöre. Dass ich nicht irgendwie dann versuche, die zu dominieren, die sehr anders denken als ich, sondern wirklich versuche, gemeinsam die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und wenn Gruppen das schaffen, dann können sie tatsächlich deutlich bessere Entscheidungen treffen als jedes einzelne Mitglied der Gruppe. Das ist eben letztlich auch das, was uns interessiert. Wie kann ich sozusagen auch in Gruppen, wenn sie eine Gruppe haben, die gemeinsam irgendwas entscheiden soll, wie kann ich da zum Beispiel Weisheit erzeugen? Also was jetzt Familien und speziell sowas wie Kindererziehung anlangt, denke ich, dass wie überall in der Erziehung ein ganz großer Faktor das Vorleben ist. Also ich kann wahrscheinlich schwer erwarten, dass meine Kinder selbst reflektiert werden, wenn ich selber nicht bin. Oder ich kann schwer erwarten, dass sie Mitgefühl mit anderen zeigen, wenn ich ihnen das nicht vorlebe. Nicht? Also viel mehr als das, was wir gezielt sozusagen unseren Kindern beibringen wollen, wirkt wahrscheinlich das, was wir vorleben. Aber wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie man jetzt wie ein Paar sozusagen seine Konflikte irgendwie gestaltet, da macht meine Mitarbeiterin Irina Auer-Spart gerade eine schöne Studie drüber. Wie kann ich meinen Kindern vorleben, wie ich mich mit meinem Partner auch in schwierigen Situationen auf eine Art auseinandersetze, die irgendwie wertschätzend ist, wo ich irgendwie seine Perspektiven respektiere, wo ich auch letztlich Mitgefühl, Verständnis für seine Gefühle zeige. Da kann man Kindern natürlich schon viel, viel zeigen. Oder eben auch Selbstreflexion in dem Sinne, wenn ich was falsch gemacht habe, was wir als Eltern ja irgendwie durchaus nicht so selten machen, dass ich dann auch dazu stehen kann. Nicht? Da gibt es so diesen Klassiker, Mutter ist die Hand ausgerutscht, Mutter entschuldigt sich, aber im zweiten Satz sagt sie dann wieder zum Kind, aber du hast mich ja auch so provoziert. Nicht? Damit ist die Entschuldigung jetzt nicht gerade wertlos, aber nicht mehr ganz so beeindruckend. Das heißt wirklich auch zu sehen, was ist sozusagen mein Problem, was ist der Anteil des Kindes und für mein Problem wirklich ehrlich mich entschuldigen zu können. Das sind so Aspekte, die Kinder ganz stark aufnehmen. Oder eben Mitgefühl. Wie lebe ich Kindern vor, dass es mir nicht egal ist, wie es irgendwelchen anderen Menschen geht? Da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel sozusagen schon früh Kindern beibringen. Ja, die ist jetzt noch gerade am Anfang, die Studie. Ein großes Thema, das jetzt in der Weisheitsforschung auch immer mehr kommt, ist so, dass Weisheit nicht aus einer Person allein heraus entsteht. Wenn man Leute fragt, was haben sie gelernt in ihrem Leben oder wodurch haben sie gelernt, sagen viele Menschen, ich habe von anderen Menschen ganz viel gelernt. Ich habe da jemanden gekannt oder einen Chef gehabt oder einen Partner gehabt oder wie auch immer. Und von dem habe ich dieses und jenes gelernt. Und das heißt, Weisheit entsteht wirklich sehr oft eben auch im Kontakt, in der Interaktion. Die Susanne König, auch eine frühere Mitarbeiterin, hat herausgefunden zum Beispiel, dass weise Menschen häufiger als andere sagen, sie sind dankbar für den Partner oder die Partnerin, mit denen sie seit vielen Jahren zusammenleben, weil das Menschen sind, die mich bereichern und von denen ich was lernen kann. Also das ist eine bestimmte Haltung und wenn man die sozusagen hat, dann können Menschen in einer Beziehung sich gegenseitig weiser machen. Oder aber auch nicht. Man kann sich ja auch umgekehrt vorstellen, dass man eben sich vielleicht sogar gegenseitig zurückhält durch ständige Konflikte und Schwierigkeiten und eben gerade Nichtweisheit in einer Beziehung entsteht. Und das interessiert uns jetzt eben, wie so in Langzeitbeziehungen Weisheit in der Beziehung sozusagen sich entwickeln kann. Da sind wir aber noch ganz am Anfang. In einer ersten Studie hat sie jetzt einmal einfach Menschen in einem von unseren Projekten gefragt, was aus ihrer Sicht wichtig für eine gute Beziehung ist. Also was sie glauben, was eine gute Paarbeziehung ausmacht. Und da hat sich eben gezeigt, dass weisere Menschen mehr als andere sowas wie Respekt dem anderen, dem Partner gegenüber oder der Partnerin, Aufmerksamkeit, sowas wie auch das bewusste sich weiterentwickeln durch die andere Person, durch wirklich ein Akzeptieren der anderen Person, auch wie sie ist, dass weisere Menschen das eben öfter berichten.
Jesus, Gandhi, die großen Philosophen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob hauptsächlich Männer und unter ihnen eher die Älteren die Weisheit gepachtet hätten. Das stimmt so aber nicht.
Also wir haben uns sehr gefreut, schon in unserer ersten Nominierungsstudie wurden praktisch genau gleich viel Männer und Frauen genannt. Es gibt so einige Studien, die so ein bisschen eben sich angeschaut haben, unterscheidet sich irgendwie weibliche Weisheit und männliche Weisheit. Man kann so ganz schwache Unterschiede feststellen, dass Männer sich unter Weisheit eher vorstellen, etwas, was mehr mit Wissen und Denken zu tun hat, und Frauen eher was mit Emotionen zu tun hat. Aber diese Unterschiede sind so gering, dass sie irgendwie wirklich nicht viel ausmachen. Eine Studie, auch wieder von der vorhin schon erwähnten Monika Adelt, hat ergeben, dass besonders weise Menschen, wenn man nur die anschaut, sich da Männer und Frauen in der Persönlichkeit ähnlicher sind, also Männer weniger Stereotyp männlich und Frauen weniger Stereotyp weiblich, als sozusagen in der durchschnittlich weisen Bevölkerung. Das heißt, dass vielleicht gerade Weisheit auch sowas ist, was auch in der Hinsicht irgendwie Stereotype überwindet, und zur Weisheit gehört eben auch, dass ein Mann weibliche Anteile hat und eine Frau männliche Anteile, und dass man die auch irgendwie sieht und lebt für sich.
Im heutigen Fokus geht es um Weisheitsforschung. Frau Professor Judith Glück beschäftigt sich seit Jahren mit der Forschung über weise Menschen, ihre Entscheidungen und Lebenswege. Weise Menschen sind nicht zwangsläufig glücklicher als andere, sagt sie. Sie genießen schöne Momente, aber intensiver.
Da gibt es auch eine große Kontroverse darüber. Da gibt es eine Kollegin, die Monika Adelt in Florida, die ist da sogar sehr extrem. Die sagt, ein weiser Mensch ist einer, der es schafft, eigentlich nur positive Gefühle zu haben, und zwar so quasi immer. Ja, da haben wir so eine Diskussion gehabt, weil ich gesagt habe, aber meinst du wirklich, selbst wenn jetzt, weiß ich nicht, dem gerade ein naher Angehöriger verstorben ist, dass der dann immer noch es schafft, nur positive Gefühle zu haben? Sie hat gesagt, ja, ein weiser Mensch würde das schaffen. Das sehen wir so nicht, weil wir eben glauben, und unsere Studien deuten auch schon darauf hin, dass weise Menschen sich gerade so mit diesen schwierigen Seiten des menschlichen Lebens auch intensiver auseinandersetzen als andere. Also die verdrängen nicht, die versuchen dann nicht, sich abzulenken, wenn irgendwie jemand verstorben ist, an dem sie hängen, sondern die gehen da irgendwie auch durch und versuchen zu verstehen, was bedeutet das? Was bedeutet das auch für mein Leben, wenn ich jetzt eben verstehe, sozusagen, dass Menschen weg sein können, nicht? Das hat ja auch viele Implikationen dafür, wie man sein eigenes Leben lebt. Daraus könnte man jetzt aber schließen, das haben manche auch so argumentiert, dass weise Menschen eigentlich unglücklicher sein müssten als andere. Wir finden, dass weise Menschen irgendwie sehr gut das genießen können, was im Leben positiv ist. Vielleicht gerade, weil sie eben wissen, es gibt andere Zeiten, es gibt viele schwierige Dinge im Leben, können sie sich freuen, weil draußen die Sonne scheint oder weil sie zwei Hunden beim Spielen zuschauen. Können einfach Momente genießen. Und das Zweite, was wir deutlich herausgefunden haben, ist, dass weise Menschen das Leben führen, das für sie selber richtig ist. Da haben wir eine wunderschöne Studie gemacht, eine frühere Mitarbeiterin, die Katja Naschenweng, die hat 5 unserer allerweisesten Menschen sozusagen verfolgt in ihrem Alltagsleben, hat sich angeschaut, wie die leben, was die so tun, was die für Interessen haben, was die in ihrem Leben so machen. Und eine wirklich schöne Erkenntnis war eben, dass die alle das Leben geführt haben, das für sie selber richtig war. Also die haben alle jetzt nicht irgendwelche protzigen Häuser oder Autos gehabt, denen war äußerer Ruhm oder Macht oder sowas gar nicht wichtig. Die haben alle lustigerweise oben am Berg gewohnt. Das ist in Vorarlberg vielleicht nicht anders als in Kärnten, wo sie irgendwie einen Überblick hatten. Die haben alle viel mit Natur anfangen können. Die haben alle auch viel mit Medien zu tun gehabt, sich durchaus interessiert für die Welt, haben Philosophie, Nachrichten, alle möglichen Dinge von außen sich sozusagen geholt. Haben es alle genossen, mit anderen Menschen zu diskutieren und eben andere Sichtweisen kennenzulernen. Aber die waren eben alle glücklich mit dem Leben, das für sie selber richtig war. Und das hat uns dann letztlich in der Studie sehr beeindruckt.
Schnelllebigkeit, kurze Perioden der Macht und einfache Botschaften begünstigen es nicht, weiser zu werden, sagt die Wissenschaftlerin. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass es kaum weise Menschen in der Politik gibt.
Ja, die Frage ist, wie lange halten sie sich? Das ist auch wieder eine Systemfrage, nicht? Warum gibt es so wenig, kann man ja wahrscheinlich fragen, nicht? Und die es gibt, die mit einem relativ hohen Maß an Weisheit in die Politik hineingehen, die gehen oft schnell wieder raus, weil sie einfach merken, dass sie das, was ihnen wichtig ist, da nicht leben können, nicht? Also wenn ein System einfach logischerweise verlangt, dass man alle 4 Jahre wiedergewählt wird und wenn man dann sozusagen sehr stark darauf angewiesen ist, dass die große Mehrheit der Bevölkerung das irgendwie gut findet, was man da sagt, und wenn man dann noch eine Gegenseite hat, die mit sehr, sehr simplen Erklärungen die Leute irgendwie sehr begeistert, dann hat man einfach als weiser Mensch wahrscheinlich keinen großen Spaß an der Politik. Ein schönes Beispiel, das war der Fred Sinowatz, der ja viel verlacht wurde für die verkürzte Aussage, es ist alles sehr kompliziert. Das hat er irgendwann Anfang der 80er Jahre gesagt und das wurde dann sehr schnell zur Lachnummer. Wenn man sich aber anschaut, was er eigentlich gesagt hat, dann war das eigentlich eine hochweise Aussage. Er hat nämlich einfach gesagt, dass die Dinge ja tatsächlich wesentlich komplizierter sind, als die Menschen es oft glauben, und dass eben so die simplen Erklärungen, die simplen Lösungen, die Politiker uns gern verkaufen wollen, halt eben oft der Sache oder den Menschen nicht gerecht werden. Und er hat dann eigentlich gesagt, haben wir daher den Mut, mehr als bisher auf diese Kompliziertheit hinzuweisen. Perfekte Lösungen für alle, so quasi, kann es halt nur ganz selten geben. Und das ist aber schon wieder untergegangen, was wieder ein Beweis dafür ist, dass eben die Politik mit der Weisheit nicht unbedingt viel anfangen kann.
Im heutigen Fokus hat Judith Glück Erkenntnisse über ihre Weisheitsforschung erzählt. Ursprünglich hatte sie sich mit dem räumlichen Denken von Männern und Frauen beschäftigt und weiß daher auch Bescheid, ob das Klischee, dass Frauen schlechter einparken können als Männer, tatsächlich stimmt.
Das war dann Jahre später schon in Klagenfurt, habe ich eine Diplomarbeit betreut von einer Studentin, die sich genau das tatsächlich angeschaut hat. Also die hat irgendwo in so einem Fahrtechnik-Training-Gelände, hat sie so eine Parksituation, eine Einparksituation aufgebaut und hat dann eben Männer und Frauen gebeten, irgendwie da einzuparken. Also nicht Führerschein-Neulinge, sondern Leute, die schon länger Auto fahren. Und auf den ersten Blick hat sie tatsächlich gefunden, dass die Frauen schlechter einparken konnten. Dann hat sie aber es waren auch Frauen dabei, die sehr gut konnten, Männer, die es nicht so gut konnten. Dann hat sie eben abgefragt, wie viel die tatsächlich Auto fahren und wie häufig die eben auch in diese Einparksituation wirklich kommen. Und da hat sich gezeigt, dass die Männer in dieser Gruppe eben im Durchschnitt einfach mehr gefahren sind, öfter auch in die Stadt gefahren sind, öfter in engen, schwierigen Situationen einparken mussten. Und diese größere Erfahrung, die sie damit hatten, hat statistisch komplett erklärt, warum sie auch besser einparken konnten. Das heißt, die Frauen, die genauso viel gefahren sind und genauso viel geparkt haben, konnten auch genauso gut einparken. Und das scheint durchaus häufig generell diese Unterschiede, die man schon immer wieder findet, zu erklären, dass es einfach was mit Übung zu tun hat.
Weisheit ist lernbar, einparken auch. Das wissen wir jetzt. Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, dass es bei der Weisheit komplizierter ist, sie zu lernen, weil das Fundament, die Persönlichkeit, das Umfeld stimmen müssen. Das war's für heute. Tonmeister war Erwin Greusing. Marion Flatz-Mäser bedankt sich für ihr Interesse.